Sportfreunde, aufgepasst, es ist Dienstag, der 27.01. und wir sprechen über die Handball-EM, die Australian Open, was im Wintersport so passiert ist und natürlich über unser wichtigstes Thema, die Fahnenträgerwahl für Milano Cortina. Und ich habe dafür wirklich einen Fahnenträgerwahl-Experten eingeladen, denn es sollten für ihn die 8. Olympischen Fahnenträgerwahl sein, wenn ich mich nicht verzählt habe.
Boah, gute Frage. Vor 10 Jahren haben wir damit angefangen, ja? Zu Rio 2016.
Dann waren es weniger, aber trotzdem herzlich willkommen im Team, die Update, Jens Behler.
Hi, freut mich. Zur Fahnenträgerwahl kann ich viel sagen, das stimmt.
Ich habe von 2012 ausgerechnet, aber das dann war ich
der erste offiziell gewählte Fahnenträger von der Öffentlichkeit und von der Mannschaft war 2016 Timo Boll.
Timo Boll. Damit kann man mal ganz gut starten. Lass uns aber direkt einen Blick auf unsere Fahnenträgerwahl werfen. So rum sagt man es. 6 Personen stehen zur Wahl und gewählt wird ein Duo. Ihr könnt ab sofort abstimmen. Seit gestern sind die Wahlkanäle offen. Die Telefonleitung, wollte ich gerade sagen, sind offen. Ihr könnt aber nur online abstimmen. Ruf keinen an. Die Wahl geht bis zum 5.2. Also bis zum 4.2.
Nein, offiziell zum 3.2. 23:59 Uhr.
So. 4.2. 0 Uhr ist quasi Feierabend, ja, da steht das Ergebnis für uns fest. Jetzt die wichtigste Frage überhaupt, wer steht denn überhaupt zur Wahl?
So. Genau, also zur Wahl stehen 3 Männer und 3 Frauen und daraus wird dann jeweils ein Ner und ein Ne gewählt. Bei den Männern sind das in alphabetischer Reihenfolge Leon Dreiseitel, Eishockey-Superstar, dann Johannes Rizek bei seinen 5. Olympischen Spielen und Tobias Wendel als Pilot, so sagt man auch beim Rodel-Doppelsitzer des erfolgreichsten Rodel-Duos weltweit, Wendel Aalt mit 6-mal Gold. Die können ja bei diesen Spielen irgendwie auch die erfolgreichsten deutschen Wintersportler bei Olympischen Spielen überhaupt werden. Das sind die 3 Männer, die zur Wahl stehen. Und bei den Frauen sind es in alphabetischer Reihenfolge Ramona Hofmeister, Snowboard, auch schon bei ihren 3. Olympischen Spielen, hat, meine ich, schon mal Silber gewonnen in Pyeongchang damals, aber auch Weltcup-Gesamtsiegerin letztes Jahr, gutes Comeback dieses Jahr gehabt. Dann Laura Nolte, Olympiasiegerin im Zweierbob in Peking 2022 und auch Gesamtweltcup-Siegerin, öfter mal Welt- und Europameisterin geworden. Und Katharina Schmid, Skispringen, bei ihren letzten Olympischen Spielen hat super viel fürs Frauenskispringen getan, schon 2-mal Silber bei Spielen geholt in Pyeongchang und in Peking.
Da hieß sie noch Althaus.
Da hieß sie noch Althaus. So. Denkt dran, verwählt euch nicht, es ist dieselbe Person. Ihr könnt abstimmen auf teamdeutschland.de, da kommt ihr sofort zur Wahl. Ist ganz einfach, 2 Kreuzchen, 1 bei Männern, 1 bei Frauen machen und absenden.
Also ich finde es unglaublich schwierig dieses Jahr.
Ja,
ich bin neutral. Ich finde, es sind so viele schöne Geschichten dabei.
Und es hätten sogar noch mehr verdient, ne? Das musst du ja auch sagen. Also man wählt ja dann irgendwie 3 Personen aus oder der DOSB-Vorstand hat eine Longlist und dann irgendwann auch eine Shortlist, wo dann 3 draufstehen. Es hätten sicherlich auch mehr verdient. Mir fallen Namen ein, Felix Loch, Andreas Wellinger bei den Männern, bei den Frauen sicherlich Franzi Preuß. Dann ist da eine Katharina Hennig, auch als Olympiasiegerin. Also da gibt es noch einige, aber man muss natürlich sagen, es wird auch mit entsprechenden KandidatInnen im Vorfeld gesprochen. Ist natürlich eine freiwillige Sache, eine Fahnenträger, die Fahne zu tragen. Und dann geht auch öfters mal der Wettkampf vor. Ne? Und das muss man auch so sagen. Felix Loch startet halt einen Tag nach der Eröffnungsfeier. Am Samstag, Sonntag hat er beide Tage seine Wettkämpfe. Also da ist dann klar, dass das meistens nicht funktioniert, ne? Und auch der Anreiseweg kann ein Problem sein. Bei Franzi Preuß zum Beispiel, ne? Also wir haben ja in Mailand Cortina, nur auch da jetzt nochmal, Eröffnungsfeiern in Mailand, in San Siro, die große, aber mit Zuschaltung aus Livigno, aus Predazzo Val di Fiemme und aus Cortina, aber eben nicht aus Antholz. Und da musste man aus Antholz da runter. Also es gibt ein Für und Wider, warum man vielleicht gar nicht zur Wahl stehen möchte. Ich finde, wir haben zweimal drei tolle KandidatInnen.
Ja.
Und das Gute ist ja, warum machen wir das überhaupt? Damit mehr Athletinnen diese anderthalb Wochen vor den Spielen nochmal im Fokus stehen. Ne? Weil früher waren es halt ein Fahnenträger, gut, der stand dann in den Medien, gut, obwohl es noch viel mehr verdient haben hätten. Ne? Das haben wir ja auch gesagt. Also bestes Beispiel Paris 2024 bei den Männern, Alex Zverev, Dennis Schröder zur Wahl, ja, und Christian Reitz, ein Schütze. Der hätte ja nie die Aufmerksamkeit bekommen.
Nee.
Ne? Hat natürlich irgendwo, kann man sagen, war chancenlos in der Wahl, öffentlich, aber er wurde halt mittransportiert von allen. Und das ist das Entscheidende. Und das Gute ist, jetzt komme ich nochmal zum Modus der Wahl, es ist eine zweigeteilte Wahl. Es wählt nicht nur die Öffentlichkeit, also nicht nur die populärsten Athleten haben eine Chance, sondern das Team Deutschland wählt seinen Kapitän, seine Kapitänin, kann man ja sagen, selbstständig. So. Und das hat Ausschlag, weil es wird 50-50 gewertet, ne?
Ich weiß nicht, ob wir in dem Detail aus Paris berichten dürfen, aber da gab es aus der Online, also aus der Wahl, die freigängig die öffentliche Wahl war, gab es ein deutlich anderes Ergebnis als in dem Teamergebnis. Aber das Teamergebnis war so eindeutiger für eine andere Person, dass es die dann eben wurde und dann die Fahne getragen hat. Also das ist ja, und also wenn man jetzt mal so ein bisschen rumfragt, gibt es ja vielleicht schon den einen oder anderen Kandidaten, der sagt, ja klar, nee, das wird der und der. Aber die Teamabstimmung, die ist wirklich, die ist auch nochmal super entscheidend.
Zündlein an der Waage, würde ich es nennen.
Und da wird natürlich, wie du schon gesagt hast, da wird natürlich mit anderen Maßstäben wird da gewählt. Da geht es jetzt nicht vielleicht darum, wer ist der Superstar, wer ist der Liebling beim Publikum, sondern da geht es vielleicht mehr um die sportlichen Erfolge, um die Konsistenz, die jemand gebracht hat, um das Auftreten, aber auch neben dem Platz, sage ich jetzt mal, neben der Bobbahn, neben dem Eisfeld, neben der Kombinationsstrecke. Das ist ja super spannend einfach auch.
Voll, und ich finde es auch gerechtfertigt. Also ich bin weiterhin voll überzeugt von dem Wahlmechanismus, den es gibt, ne, weil es ist total schön für die Öffentlichkeit zu wählen, aber es ist auch total richtig und wichtig, dass das Team selbstständig den oder diejenige wählt, die vorangeht. Man muss dazu jetzt nochmal, auch Mailand Cortina macht ja so viel neu und anders. Es kann sein, dass unser Fahnenträger-Duo nicht an einem Ort ins Stadion marschiert. Ne? Also es kann sein, dass der eine dort ist und die andere an einem anderen Ort. Das kann passieren und wir sind gespannt, wie es dann im Fernsehen aussieht, sagen wir mal so.
Gespannt bin ich auf jeden Fall, denn vor allem auch auf das Ergebnis. Wer trägt denn dann am Ende die Fahne? Wie gesagt, am
Bekanntgabe 4.2. ist am endet, aber Bekanntgabe ist erst am 5. Ne? Also weil es ist dann ja nochmal, da machen wir nochmal eine Pressekonferenz, da stellen wir die beiden dann vor.
Genau. Sehr gut. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Wir kommen nachher nochmal zum Wintersport. Aber jetzt müssen wir erstmal über die Handballjungs sprechen. Die verlieren nämlich gestern ihr zweites Spiel bei der EM und verlieren gegen Dänemark mit 26-31. Und da war gegen Gitzels Geschwindigkeit, dem weltbesten Handballer, den man zurzeit, glaube ich, so sehen kann. Und den Torwart Nielsen, der auch noch seine Klasse im Tor gezeigt hat, da war dann nicht mehr irgendwann so viel drin. Es gab eine Strecke im Spiel, da lagen sie dann irgendwann mit 9 Toren zurück, die Deutschen. Davon haben sie es ein bisschen nochmal erholt. Aber das war dann quasi der Neckbreaker. Und jetzt gibt es ein Endspiel gegen Frankreich um das Halbfinale. Die haben gegen Spanien verloren. Aber immer wenn ich Deutschland gegen Frankreich sage, denke ich an das Viertelfinale in Paris. Und das wird eine unglaublich spannende Partie, weil beide darum kämpfen werden, nochmal ins Halbfinale zu kommen. Und das wird unglaublich spannend. Und ich sehe schon Renas Uschtins vor mir, wie er wieder einen Ball blockt in der Verlängerung.
Ja, total. Wir haben eine kleine bessere Ausgangslage als die Franzosen, da sie ja verloren haben gestern. Das heißt, uns reicht schon ein Unentschieden. Ja. Kann man sich im Handball nicht so wirklich drauf ausruhen. Auf Unentschieden spielen geht schwierig. Ja, ich muss nochmal zurück zu gestern und zu den Auftritten auch davor. Kleines Fazit. Ich sag mal so, ich habe bevor ich so tief in den Handball eingestiegen bin, auch aus privaten Gründen, kenne ich mich jetzt ein bisschen besser aus. Früher habe ich immer gesagt, ja, da gucke ich halt die letzten 10 Minuten oder die zweite Halbzeit, das reicht ja, ne? Man kann eine Halbzeit gucken. Ich weiß jetzt, dass es nicht so ist und die Deutschen zeigen auch, dass es jetzt im Turnier nicht so ist, weil die spielen immer nur eine gute Halbzeit gefühlt und entweder die erste oder die zweite, meistens die zweite. Und bei den zwei Niederlagen, die sie hatten, war es aber jeweils die zweite Halbzeit, die nicht funktionierte. Ne? Gegen Serbien, genauso wie gestern gegen Dänemark, war eben irgendwo in der zweiten Halbzeit gerade in der Offensive der Wurm drin. Und gestern, ja, ich finde, brutal gute Abwehr gespielt. Auch gegen die Dänen, wenn die erste Halbzeit, aber da musst du vorne mehr Tore machen. Auch wenn du natürlich 5, 6 Mal Latten oder Pfosten triffst, bisschen Pech dabei. Aber du musst sowas dann auch mal ziehen. Wenn du die Dänen bei 13 Toren in der Halbzeit hältst, musst du eigentlich mal mit 2, 3 Toren in Führung in die Halbzeit gehen und dann sieht das Ganze auch anders aus. So, das wollte ich sagen.
Hat ein bisschen Aluminium-Pech in der ersten Halbzeit, das muss man sagen. Ich glaube, sie haben 3 oder 4 Mal Pfosten oder Latte getroffen. Wenn die natürlich reingehen, dann ist das, dann gehst du mit 2 vielleicht vor und dann ist es nochmal ein anderes Spiel, aber.
Ja, die Dänen sind brutal, ne? Genau. Ja, also, wenn dann ein bisschen fehlt, ein bisschen Pech, ein bisschen Spielglück, dann sind die auf einmal da in der zweiten Halbzeit und dann drehen die auf, auch Spieler, die in der ersten Halbzeit nicht funktioniert haben, ist das halt so. Das ist bitter. Ich glaube, wir haben gegen die Franzosen aber eine bessere Chance als gegen die Dänen und dann sehen wir die Dänen hoffentlich im Finale wieder.
So, und dann bin ich ein Fan davon, dass wenn man in der Gruppe oder sowas gegen eine Mannschaft verloren hat, dann wird man im Finale gegen sie gewinnen und dann würde ich sagen, steht meine Theorie, dass die Handballer Europameister werden.
Ja.
So lange wie in Frankreich gewinnen. Das wäre die Voraussetzung.
Ich hab noch einen Weckruf an die Handballer nach Dänemark. Juri Knorr wäre schön, wenn er mal im Turnier ankommen würde, glaube ich. Es würde uns gut tun. Deswegen, please wake up, Juri Knorr. Wir brauchen dich. Und du kannst das auch. Wir reden ja gut zu. Du kannst das. Also, zeig's auch mal.
Mit der Handball-Expertise gehen wir, ich sage mal, zu jemandem, der jetzt sich gleich wieder hinlegen kann, weil er hat schon gespielt. Zverev steht nämlich im Halbfinale. Wir gehen zu den Australian Open. Der hat im Viertelfinale in 4 Sätzen gegen den US-Amerikaner Lerner Tai, müsste er heißen, gewonnen. Er spielt ein erstaunlich solides Turnier. Ist ja sehr wackelig irgendwie die letzten 2 Jahre herumgestolpert, möchte man so sagen.
Ja, es immer gab noch Nummer 3 der Welt, ne? Ich versuche da auch immer sieht von außen so aus, aber er ist auch immer noch die Nummer 3 der Welt. Also der so wackelig war es nicht.
Da muss man auch sagen, trennt nicht irgendwie die ersten Platz 1 und 2 der Weltrangliste die gleichen Abstand zu 3 wie 3 zu 100 oder sowas. Also
alles gut.
Ja, ja. Da ist ein großer Abstand zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, auf den er im Halbfinale dann eben treffen könnte. Carlos Alcaraz und Lokalmatador Alex de Minaur spielen das jetzt aus im Viertelfinale ab 10.10 Uhr. Also wenn ihr live dabei seid, dann hört das doch gerne rein, schaut doch da gerne rein. Das werden dann wahrscheinlich die Gegner im Halbfinale werden.
Also ich finde es gut, ne? Also ich finde, anscheinend hat er ein bisschen sein Spielstil geändert, steht näher an der Grundlinie, spielt geradliniger, die Vorhand klappt besser, mehr Tempo drin, scheint aufzugehen. Und ich finde, ist ja erstaunlich, dass man es tut ihm vielleicht sogar gut, dass man mit weniger Erwartungen an ihn, ihn ins Turnier geschickt hat. Jetzt steht er im Halbfinale, ich glaube zum 3. oder 4. Mal in Folge bei den Australian Open. Also sorry, das ist schon eine Riesenleistung, muss man sagen. Und wie gesagt, wie du ja auch sagst, so diese Zitter-Zverev-Sachen waren jetzt nicht dabei. Ne? Keinmal über 5 Sätze. Das heißt, er hat auch in der australischen Hitze ein bisschen Körner gespart. Also ich traue ihm da jetzt viel zu und seitdem er Olympiasieger in Tokio geworden ist und ich das hautnah miterlebt habe, wie er da so auch Team D gefeiert hat, wie er immer noch ab und zu im Team Deutschland Rucksack durch die Welt reist, in meinem Herzen ist er und deswegen würde ich es ihm gönnen, wenn er da auch mal eine Überraschung landet. Ne? Also warum nicht? Ja. Also die anderen sind auch... Ich finde, die Ergebnisse von Alcaraz und Sinner, da waren hier und da schon mal größere Wackler in dem Turnier drin. Also die sind nicht unschlagbar.
Wir verfolgen das weiterhin. Kommen aber jetzt zum Wichtigen. Wintersport kompakt. Wir schauen, was haben unsere Athleten, die, ich glaube, in 10 Tagen ist es soweit, geht's los. Was haben sie in den Weltcups noch gemacht? Und ich gucke mit strahlenden Augen auf Skialpin, denn Emma Eicher ist immerhin immer noch in Topform. Auf Platz 3 fährt sie im Slalom. Und ebenso Linus Strasser, der zeigt, dass er jetzt kurz vor Olympia da ist, fährt auf Platz 3 in Kitzbühel. Einer seiner Lieblingsstrecken, muss man dazu auch sagen. Aber er kann es noch, muss man dazu sagen. Er kann es noch.
Ja, Gott sei Dank kann er es noch. Also das war hoffentlich ein Brustlöser jetzt bei Linus. Mit seinem Materialwechsel und allem, ne, hat er ja viel gehadert, dann von 10 auf 3 in Kitzbühel gefahren. Ich glaube, sein Trainer hat den Kurs gesteckt im zweiten Lauf, also und seine Lieblingsstrecke, alles gut. Aber musste auch erstmal machen. Und ich glaube, für das Selbstbewusstsein ist das enorm, enorm wichtig. Er hat ja bei unserem Kollegen Paul im Podcast auch gesprochen und hat er gesagt, ja, der Januar ist eigentlich der entscheidende, ne? Diese Slalom, die da anstehen, weiß nicht, Weng, Schladming, Kitzbühel, schieß mich tot, so. Also genau, irgendwie Schladming diese,
kommt jetzt noch.
Ja, genau, zwei, aber genau diese drei sind wichtig und da will er dann in Form sein. Sieht so aus, als wär's. Und Emma Eicher, ich mein Gott, Hype Train ist on track. Alle lieben Emma, auch wir haben bei der Einkleidung, also die ist einfach super, ne? Als ja. Sportlich, wie als Type, so mega, wir freuen uns. Und ich sag, keine Ahnung, hatten wir letztes Mal schon. Ich meine, letztes Mal haben wir ein bisschen ausgesetzt, aber auch eine Kira Weidle-Winkelmann ist ja auch, ne, in den Speed-Disziplinen am Start gewesen die letzten Wochen. Also da können wir uns tatsächlich mit einem sehr kleinen und kompakten Ski-Alpin-Team, ne? Wir reisen ja nicht wie die Ösis und Schweizer mit
das
voller
ich
Kapelle
gesehen. Ich
zu Mailand, zu den Spielen, aber wir haben gute dabei, ja.
Ich habe gestern den Kader der Österreicher gesehen und die fahren ja mit 11 Leuten pro Geschlecht auf die Skipisten.
Ja,
das ist ja irre.
Ja, ja.
Also wie viele Leute die da runterschicken, ist ja wirklich
und
krass.
Wir haben ja ein Quotenplatz-Dilemma, keine Ahnung, geht ja durch die Medien. Luis Vogt auf der Streif da noch in die Top 8 gefahren und nicht nominiert. Also doch, ich hab mich informiert
bei
unserem Kollegen.
Ist kompliziert.
Er ist nominiert, aber als Ersatz,
genau.
Weil er die Norm noch nicht hatte zu dem Zeitpunkt, wo
als nominiert
der DOSB
wurde.
Wo als nominiert wurde, das hatte seine Gründe, habe ich mir auch nochmal sagen lassen. Ne? Es ist kompliziert, wann musst du sportlich melden? Wenn du dann zu viel meldest und die haben nicht die Norm, dann verlierst du einen Quotenplatz, dann musst du den zurückgeben. Alles nicht so einfach. Und da sind aber der DSV, genauso wie der DOSB, sind, glaube ich, auf einem guten Weg, das Dilemma halbwegs zu lösen. Es ist beim IOC ein Antrag gestellt, dass Luis Vogt am Training teilnehmen darf. Jetzt habe ich es mir nämlich erklären lassen. Er dürfte, weil er nominiert ist als Ersatzfahrer, falls einer der 5 Nominierten ausfällt, verletzungsmäßig, kann er nachrücken.
Genau.
Denn er ist nominiert worden als Ersatzfahrer. Das Problem ist nur, er muss, um bei der Abfahrt teilzunehmen, muss beim Abfahrtstraining vor Ort teilgenommen haben. Das heißt, wenn er das nicht macht, dann kann er auch nicht mehr als Ersatz, kann er nicht nachrücken, wenn sich ab zwischen dem ersten und dritten Training noch wer verletzt, dann könnte er nicht mehr nachrücken. Deswegen, dafür brauchen wir jetzt eine Ausnahmegenehmigung und da sind wir aber optimistisch, dass das klappt, sodass er könnte bis zum ersten Abfahrtstraining immer noch nachrücken, falls vorher sich einer verletzt. Aber ab dem ersten Training, daran muss er teilnehmen. Dafür gibt es jetzt, ist der beste Weg, glaube ich. Und man muss ja auch ehrlich sagen, das hat er auch gesagt, der 8. Platz war schon auch ein Ausreißer nach oben. Also, ne, also so zu sagen,
ja, genau,
das war jetzt nicht irgendwie erkennbar, dass da noch sowas kommt. Ja.
Deswegen wurde er in der ersten Linie nicht nominiert oder nicht berücksichtigt für einen solchen Quotenplatz, weil es eben sportlich bisher waren eben die anderen Fahrer besser. Deswegen wurden die vorbezogen. Dieser 8. Platz ist natürlich jetzt ein Ausreißer, aber trotzdem ein Weltcup-Ergebnis, was erstmal so auf dem Papier steht.
Super.
Und deswegen finde ich das auch gut, dass wir da jetzt alles versuchen, Luis noch mit nach Bormio zu bringen.
Ja. Ist es ja bester dann. Fakt, den wir da nochmal, dass er Schuhgröße 50 hat und es gibt keine Skischuhe in seiner Größe und er muss in 48 fahren oder 46.
47 habe ich gelesen.
Ja, ist doch Wahnsinn.
ja.
Das ist ja so wie in Kletterschuhe steigen, was ja, auch schon total scheiße ist.
Wahrscheinlich sowas. Lass uns weitermachen mit Skispringen. Da gab es einen vierten Platz für die Männer beim Teamwettkampf der Skiflug-WM. Überstrahlt wurde das Ganze aber von zwei fliegenden Skiern vom Slowenen Dom Preuz, die sich selbstständig die Sprungschanze runtergemacht haben. Irre Bilder. Aber die Skispringer, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, bin ich ehrlich.
Ich drehe es jetzt um. Skifliegen ist ja nicht olympisch, ist völlig egal. Die Schanze da in Predazzo, Tesero, ich weiß was nicht, wo sie anderes. Genau steht, ist wieder was ganz anderes. Und bei Olympischen Spielen gibt es immer irgendwie eine Überraschung. Und unsere Männer, also gerade Felix Hoffmann und Philipp Raimund, waren ja auf kleineren Schanzen immer ganz gut unterwegs, wenn es nicht schief fliegen war. Ich bin weiterhin leicht optimistisch. Ja, wir sind schon mal mit einem anderen Gefühl in Olympische Spiele mit unseren Skispringerinnen und Skispringern gegangen. Boah, aber bei den Skispringerinnen bin ich optimistisch, ne? Also das läuft ja weiter. Die springen da alle immer rund ums Podest. Ob jetzt Selina Freitag, Agnes Reisch, Katharina genau. Schmid, alle sind irgendwie mal in der Verlosung. Da kann was. Und es gibt jetzt ja zwei, auch kleine und große Schanze bei den Frauen.
Ja.
Also da wird, ich bin weiterhin optimistisch und ich bin,
na gut.
Also ich würde ungerne Domen und Nika Preutz sein, die so dominiert haben und jetzt zu den Spielen fahren und lass die den ersten Probesprung nicht richtig treffen, ja, dann geht das Kopfkino los. Also ich finde es fast besser, dass wir nicht ganz Favorit sind, sondern aus einer anderen Position starten können.
Die Zuversicht finde ich gut, dass ein Breutz noch nie in der Favoritenposition gewesen wäre, wenn es um wichtige Sachen gibt. Irgendwer in dieser Familie wird sagen können, wie man sich da richtig zu verhalten hat. Aber ist egal, wir hoffen drauf. Kommt zum Langlauf und da Hennig Dotzler und Gimler in Topform. Hervorragend, Hennig Dotzler, Katharina Hennig Dotzler heißt die, ganz nah an der Weltspitze dran und läuft über 20 Kilometer klassisch. Auf Platz 5 läuft er ganz vorne mit dabei mit den Norwegern, mit den Schweden, mit den US-Amerikanerinnen. Und Laura Gimler auf Platz 2 im Sprint. Und das ist wirklich, erst nochmal ein Ausrufezeichen vor den Olympischen Spielen.
Und Gimler und Rizek, Carlotta Rizek und Laura Gimler sind Erste geworden im Team Sprint.
Das stimmt. Man muss sagen, dass die Top-Athletinnen aus Norwegen und Schweden waren nicht mit dabei. Die haben die ausgesetzt, aber trotzdem. Ich glaube,
die waren dann aber beim Sprint von Laura Gimler waren sie wieder dabei.
Genau.
Und das war ein Klassik-Sprint, auch das muss man sagen. Ne? Der Sprint in Val di Fiemme bei den Spielen ist auch ein Klassik-Sprint, weil die wechseln sich immer von Olympischen Spielen zu Olympischen Spielen ab. In Peking war es ein Freistil-Sprint, jetzt ist ein Klassik-Sprint und das kommt Laura Gimler, glaube ich, entgegen.
Ja, also wie gesagt, Platz 2 in so einem Weltcup kurz vor Olympischen Spielen, da sind alle in Topform eigentlich jetzt schon. Das ist ein Ausrufezeichen.
Da freue ich mich drauf.
Wir packen sie mit auf den Hype-Train.
Ja, sind eingestiegen.
Jemanden, den wir vielleicht auch noch mit draufschreiben können, ist Sophia Warmuth.
Jetzt holst du mich musst du mich aus der Reserve holen. Jetzt habe ich dich in der
Kalten erwischt. Ne? Ja. Die läuft nämlich in Inzell, vielleicht sagst du jetzt was.
Ja.
Über 500 Meter auf Rang 2, genau, beim Eisschnelllauf. Beim letzten Weltcup vor den Olympischen Spielen läuft sie auf Rang 2, erster Weltcup Top-Platzierung für sie. Und auch im Teamsprint holen sie eine Medaille und werden Dritte. Also auch da können wir einige Leute mit auf den Heimtrail packen.
Genau, also Teamsprint, die drei Mädels hatten wir schon so halb mal ein Auge drauf geworfen, aber ja, da mausert sich was, finde ich gut.
Da mausert sich was und es mausert sich auch etwas beim Skicross. Daniela Mayer fährt zum ersten Saisonsieg. Sie hat die Formkurve perfekt aufgeschrieben auf dem Papier. Vor den Olympischen Spielen ist sie jetzt in Topform, fährt mit sehr viel Rückenwind dahin und fährt zum ersten Saisonsieg. Und Skicross bin ich sowieso Riesenfan. Die Wettkämpfe finden am Ende statt, 20. und 21. habe ich vorhin gelesen. Also da könnte nach hinten raus dann auch nochmal eine ein oder andere Medaille geben, denn auch Tim Ronnek fährt ebenfalls zu der Top-Platzierung und auf Rang 2.
Super knapp, da drin habe ich nochmal irgendwo bei Instagram gesehen, mega geil, geile Sportart, keine Frage. aber auch Potenzial zum Aufregen ohne Ende, wenn da wieder einer in guter Position wegrasiert wird von einem anderen Fahrer. Also da bin ich genau beim Snowboardcross und beim Skicross, da kriege ich jedes Mal bei den Spielen
einen
Herzklapazter, so, ja. Weil das ist halt, das nervt mich so hart, wenn da irgendwer irgendwen umfährt. Aber ist immer spannend, kann alles passieren. Gute Sache.
Ich habe zu Matthias Killing habe ich gesagt, das ist ein bisschen das Gegenteil vom Skispringen. Beim Skispringen, da fliegt einer runter, du weißt erstmal nicht so genau, wo reichst du jetzt hin. Beim Skicross, das ist ganz einfach. Das ist eine Sportart, so wie sie sein sollte. Vier Leute fahren oben los, der Erste, der unten ankommt, der ist der Erste. Dann gibt es einen Zweiten, Dritten und einen Vierten, der leider raus ist. Oder eben Dritter und Vierter sind raus, wenn es eben um die Heats geht. Aber ja. Ich finde diese Sportart super. Einfach, da wird noch ein bisschen mit Ellbogen gekämpft. Da ist Geschwindigkeit drin, da sind Sprünge dabei. Das ist richtig cool.
Das ist gut, hast du gut beschrieben. Ist für einen Zuschauer auch jedes Mal, wenn es dann mal gezeigt wird, natürlich eine interessante Sache. Also das ist schon gut.
Aber bei Olympia wird alles gezeigt. Das ist Erfahrung der letzten Jahre. Ich freue mich auf Curling, ich freue mich auf alles. Denn das war jetzt quasi die letzte reguläre Team-D-Update-Folge, bevor wir ab nächster Woche aus Cortina senden. Wir machen nächste Woche Dienstag dann nochmal eine sportliche Update-Folge. Mal sehen, wen wir vielleicht vor Ort schon finden, wer vielleicht schon vor Ort ist. Und dann geht's los mit unserem täglichen Update aus dem Deutschen Haus, Jens. Ich freue mich ganz doll darauf, täglich berichten zu können, was so abgeht.
Ja, voll. Also ich meine, war meine, auch wenn es tief in der Nacht in Paris war, war meine Lieblingsstunde quasi, da nochmal den Tag Revue passieren zu lassen und einen kleinen Ausblick zu wagen auf den nächsten Tag, weil das müssen wir sagen, wir setzen uns immer abends, / nachts zusammen, sodass ihr am nächsten Morgen alles frisch beim ersten Kaffee um 6 Uhr morgens könnt ihr unseren Podcast hören und dann entsprechend seid ihr abgedatet, was im Deutschen Haus abging, wie die Party war, aber auch war, worauf ihr achten müsst, wo ihr mal schön das Meeting verschieben müsst, weil Langlauf der Frauen ansteht. Genau das geben wir euch mit. Ich freue mich schon auf leichte Medaillen-Predictions von uns, was so am Tag passiert.
Auf irre Thesen.
Irre Thesen. Macht unfassbar viel Spaß. Wir werden uns, und das müssen wir auch sagen, wir beide sitzen dann im Deutschen Haus, aber wir lassen uns auch von den anderen Standorten sicherlich mal die ein oder andere Sprachnachricht von Och und von Paul, unserem dritten Podcast-Host hier, zuschicken. Der sitzt in Livigno bei den Skicrossern zum Beispiel und bei den Snowboardern, aber auch aus Val di Fiemme. Wir werden uns da einiges an Sprachnachrichten, glaube ich, mal zuschicken lassen. Hoffentlich haben wir hier oder da mal jemanden im Update-Podcast, der sich so im Deutschen Haus rum treibt. Da werden wir die ein oder andere sicherlich finden, die Bock hat, sich da zu uns zu setzen. Und ich freue mich da mega drauf, ja.
Kann ich nur bestätigen. Wenn ihr jeweils nochmal zu den einzelnen EMs und WMs mehr wissen wollt oder zur Fahnenträgerwahl, schaut auf teamdeutschland.de vorbei. Da findet ihr alles gebündelt. Ich sag, kommt ihr gut durch die Woche. Wir hören uns dann nächste Woche aus Cortina. Drückt die Daumen, das wird super.
Das werden super Olympische Winterspiele. Wir freuen uns mega drauf. Bleibt dabei.
Macht's
bis
gut.
Bis dann.
Bis nächste
ciao,
Woche.
Ciao. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.